Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Also man kann davon ausgehen, dass ungefähr jetzt ab dem Jahr 2020 Pi mal Daumen 1 Million Menschen jedes Jahr ins Rentenalter wechseln werden.
Das ist das Kernergebnis einer groß angelegten Studie des Wiesbadener Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, die am vergangenen Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Babyboomer gehen in Rente. Was bedeutet das nun? Wie wird die Generation 60 plus den Übergang in den Ruhestand gestalten? Mehr dazu ausführlich am Ende dieser Sendung. Vorher erwarten Sie noch folgende Themen: Steaks und Wurst und Bildung, wie sich Ernährungsgewohnheiten und Fleischkonsum in Deutschland verändert haben. Humboldt auf Kuba, eine deutsch-kubanische Forschungskooperation, wird die Originalhandschriften Alexander von Humboldts aus dem 19. Jahrhundert digitalisieren. Und Antifa, vom kommunistischen Gründungsmythos zum schillernden Protestsymbol. Die Musik kommt heute von der belgischen Pianistin Myriam Alter und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Sommerzeit, Ferienzeit und Grillsaison. Es ist das ideale Wetter, um Koteletts und Bratwürstchen auf den Rost zu legen, wenn man denn die Kritik seiner Mitmenschen aushält. Der exzessive Konsum von Fleisch wird vielfach moralisch geächtet. Es geht dabei um die Tierhaltung, es geht um Umwelt und Klima und es geht um grundsätzliche Fragen der Ernährung. Vor dem Hintergrund der jüngsten Fleischskandale bei Tönnies, Westfleisch und anderen Schlachtbetrieben ist der Ruf von Fleisch als Lebensmittel nicht gerade besser geworden. Wie haben sich die Ernährungsgewohnheiten und der Fleischkonsum in Deutschland mittlerweile verändert? Kölner Soziologinnen sind dieser Frage nachgegangen. Mirkus Miljanic berichtet.
Eine Fleischtheke irgendwo in einem deutschen Supermarkt. Filets und Steaks, Rollbraten und Metroladen und Nacken, saftig rot, optisch ansprechend drapiert, für Fleischliebhaber ein Eldorado. Der Fleischkonsum lag 2019 in Deutschland bei 59,5 Kilogramm pro Person und damit um 2,5% unter dem Wert des Vorjahres. Nicht zu verwechseln übrigens mit der Fleischproduktion, die liegt bei knapp 88 Kilogramm pro Person. Den höchsten Fleischverzehr haben mit mehr als 100 Kilogramm pro Jahr und Person Nordamerikaner und Australier. Schlusslichter sind Indien und Bangladesch, deren Fleischkonsum gerade mal bei 4 Kilogramm pro Einwohner liegt. In Deutschland sinkt seit einigen Jahren der Fleischkonsum. Warum ist das so?
Also die meisten Gründe, die am häufigsten angeführt werden, da geht es tatsächlich um Umwelt und um Tierwohl. Also dass die Herstellung von Fleisch sehr ressourcenintensiv ist, dass natürlich in Massenschlachtereien dem Tierwohl nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wird, dass zu viel Gülle produziert wird und so weiter. Und die tatsächlich eher die sozialen Aspekte der Fleischproduktion, ebenso etwas wie die Arbeitsbedingungen, die jetzt wieder sehr stark in den Fokus rücken, sind weniger relevant für die meisten Menschen. Sie werden manchmal genannt, aber eher so im Nebensatz.
Das Schicksal der Arbeiter bei Tönnies und Westfleisch zählt nicht zu den Gründen für den Verzicht auf Fleisch, so Laura Einhorn, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Köln. In diesem Zusammenhang möchte die Kölner Soziologin aber nicht nur wissen, warum jemand auf Fleisch verzichtet, sondern auch, wer Fleisch und Wurst links liegen lässt. In einem ersten Überblick bestätigte sie ein häufig genanntes Vorurteil. Hoher Fleischkonsum geht einher mit eher niedriger Bildung.
Das ist genau das, was man sieht, wenn man sich da national repräsentative Daten auch zu anschaut, dass mit dem höheren Bildungsgrad die Wahrscheinlichkeit, sich ganz komplett ohne Fleisch zu ernähren, steigt und dass auch ja die Menge des Fleischkonsums abnimmt mit dem Bildungsgrad.
Daraus zu schließen, Fleischkonsumenten seien durchweg ungebildet, sei aber völlig falsch, so Laura Einhorn. Richtig ist aber, dass Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen sich leichter über Ernährung und Ernährungsänderungen informieren können. Aber führt pures Wissen zu einer Verhaltensänderung? Nur in den seltensten Fällen, es müssen noch andere Mechanismen greifen. Bei einer psychologischen Analyse von Menschen, die auf Fleisch verzichten, hat man zum Beispiel festgestellt, sie sind auffallend introvertiert. Erklären konnte man sich das aus den vorhandenen Daten zunächst nicht.
Aber was man vielleicht so ein bisschen spekulieren könnte, ist, dass auch gerade Leute, die sich eben mit anderen Produkten irgendwie ernähren müssen oder möchten, dass sie gar nicht so eine große gesellschaftliche Akzeptanz vielleicht auch dafür bekommen oder vielleicht auch bekommen haben. Ich glaube, das ändert sich auch gerade mehr und mehr. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass der Fleischkonsum auch gerade in Deutschland schon ein sehr zentrales Thema ist und eben auch sozial doch wie so ein Kitt funktioniert.
Evelyn Meder war wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig. Fleisch als sozialer Kitt. Wie das funktioniert, lässt sich beim Grillen beobachten. Das Stillen des Hungers mit Würstchen und Steaks ist nur nebensächlich. Im Mittelpunkt steht die Gruppe mit gemeinsamen Aktivitäten. So entsteht Gemeinsamkeit. Denkbar ist aber auch etwas ganz anderes. Wissenschaftler diskutieren immer wieder die These, Fleisch enthalte suchterzeugende Substanzen.
Es gibt ein paar Molekülstoffe, die in der Debatte stehen, dieses Suchtpotenzial eventuell auslösen zu können. Zum Beispiel das Casein, das aber noch sehr, sehr unerforscht. Also da würde ich jetzt keine starken Aussagen zu machen.
Soziale Faktoren stehen beim Fleischkonsum im Vordergrund und dabei spielt Geld eine wichtige Rolle. Zunächst einmal ist Fleisch heute spottbillig. Ein Beispiel. 1950 musste ein Arbeiter für ein Kilogramm Schweinefleisch 1,6% seines monatlichen Nettolohns beim Metzger auf den Tresen legen. Damals betrug der Durchschnittslohn umgerechnet 150 Euro. Heute dagegen knapp 2.500 Euro. Wer wegkommen will vom Fleischkonsum, so Laura Einhorn, muss sich aber auch dem Thema Geld stellen.
Und zwar gibt es zum einen direkte Effekte. Das heißt, wenn ich mehr Geld verdiene, kann ich zum Beispiel teurere Fleischprodukte kaufen. Das heißt, ich kann Biofleisch kaufen, was es mir irgendwie einfacher macht, mit meinen Ernährungsidealen konform zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele indirekte Effekte, die mir aufgefallen sind in meiner Forschung. Das heißt, es geht zum Beispiel darum, dass ich natürlich alternative Rezepte erstmal kennenlernen muss. Ich muss alternative Produkte kennenlernen. Das sind oft Nebeneffekte von Mobilität, also von geografischer Mobilität. Das heißt, von Umzügen, von viel Reisen, von viel Essen gehen zum Beispiel. Und das sind alles Dinge, die gleichzeitig aber auch eben Geld kosten, mit denen ich aber mir eine bestimmte Form von Wissen aneigne, die es mir im Endeffekt leichter machen, meine Ernährung umzustellen.
Was aber nicht einfach ist. Fleisch ist ein tief verwurzelter Teil unserer Ernährung. Die 2007 verstorbene britische Sozialanthropologin Mary Douglas hat folgende Formel für eine ideale Mahlzeit entwickelt.
Die hat sozusagen analysiert, wie sieht denn für die meisten Familien ja die angemessene Mahlzeit aus. Und sie kommt dabei auf die Formel 2a plus b. Das heißt, ja, eine angemessene Mahlzeit besteht eben immer aus zwei Beilagen und dem B, also dieser wichtigen Fleischkomponente. Und wenn diese Fleischkomponente fehlt, ja, fühlt man sich irgendwie nicht, als wäre das jetzt eine angemessene Mahlzeit gewesen, als könnte man ja sich wirklich an der laben von der satt werden.
Nun spiegeln solche Formeln keine naturwissenschaftlichen Gesetze wider. Der Fleischkonsum kann sich natürlich ändern. Irgendwann ist es vielleicht ohnehin egal, was auf dem Grill liegt, vermutet Evelyn Medawa mit Blick auf die vielen Fleischersatzprodukte.
Ob das am Ende in unserer heutigen Welt ein Seitanschnitzel oder vielleicht auch ein In-vitro-Burger ist, der da liegt, oder vielleicht doch das Zucchini-Stück. Ich glaube, das spielt am Ende nicht ganz so eine große Rolle, wenn wir uns denn dem Wandel so ein bisschen öffnen.
Steaks und Wurst und Bildung, wie sich Ernährungsgewohnheiten und Fleischkonsum in Deutschland verändert haben. Ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Zu den zahlreichen Forschungsprojekten, die in diesem Frühjahr der Corona-Krise zum Opfer fielen, gehört auch eine deutsch-kubanische Kooperation, die sich mit Alexander von Humboldt beschäftigt. Der nämlich hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts Kuba intensiv bereist und erforscht und das in zahlreichen handschriftlichen Dokumenten festgehalten. Diese Kleinode der Wissenschaftsgeschichte sollen jetzt digitalisiert werden. Die Zeit drängt, denn manche der Originalhandschriften Humboldts sind inzwischen in einem bedauernswerten Zustand und drohen weiter zu zerfallen. Durch das Projekt Humboldt Digital wären sie darüber hinaus international zugänglich. Isabel Fanrich Lautenschläger berichtet.
Zweimal war Alexander von Humboldt auf Kuba. Während seiner 5 Jahre langen Reise durch Süd- und Mittelamerika hielt sich der Forscher 1800 und 1804 mehrere Monate lang auf der Karibikinsel auf, zu einer Zeit, als auf der benachbarten Insel Española Sklaven erfolgreich gegen die französische Herrschaft revoltierten. Auch Kuba, damals noch spanisches Überseegebiet, war von Plantagenwirtschaft, von Zucker- und Kaffeeanbau geprägt. Humboldt beschäftigte die Frage sehr, wie es mit der Sklaverei dort weitergehen würde. Im Reisetagebuch notierte er 1804 seine kritische Haltung, wenn auch im damals üblichen Sprachgebrauch.
Vor nicht einmal 2 Monaten versteckte sich ein flüchtiger Neger in einem Cañaveral, Zuckerrohrfeld. Sie zündeten es an, die Sklaven umkreisten es, damit das Feuer sich nicht weiter ausbreiten konnte. Der Geflohene wurde im Stroh erstickt aufgefunden. Er zog diesen Tod der Gefahr, erwischt zu werden, vor.
Außer dem Reisetagebuch widmete Alexander von Humboldt im Jahr 1826 Kuba noch einen 2 Bände umfassenden politischen Essay innerhalb seines umfangreichen Amerika-Werkes. Die spanische Übersetzung wurde kurz nach ihrem Erscheinen von den kubanischen Autoritäten verboten und eingezogen, erzählt Ottmar Ette. Der Professor für Romanistik an der Uni Potsdam leitet an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften das Projekt Alexander von Humboldt auf Reisen.
Kuba ist für Humboldt so eine Art von Versuchsobjekt, in dem er zu den Zuckerbaronen sehr enge Beziehungen knüpft, also durchaus auch zur herrschenden Ausbeuterklasse in Kuba und zu den Sklavenhaltern hervorragende Beziehungen knüpft, aber diese Beziehungen auch dazu nutzt, Insiderinformationen zu bekommen, dann in seinem Werk über die auch Sklaverei innerhalb der amerikanischen Karibik und innerhalb der amerikanischen Sklaverei-Position bezieht. Also insofern ist Kuba hier eine ganz, ganz wichtige Station für Alexander von Humboldt.
Gemeinsam mit der größten kubanischen Kulturinstitution, dem Büro des Stadthistorikers der Stadt Havanna, hat die Akademie das Projekt Humboldt Digital entwickelt. Ziel ist zunächst, alte Handschriften aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die mit den sozioökonomischen Forschungen Humboldts im Zusammenhang stehen, zu digitalisieren. Dr. Tobias Kraft leitet das Vorhaben.
Es ist tatsächlich so, dass wir vor Ort in Kuba kaum noch Original-Handschriftzeugnisse von Humboldt selber haben. Die gibt es nach unserem jetzigen Kenntnisstand nicht. Aber es gibt sehr viel Material in den Archiven, das die Kontexte der Zeit, in der Humboldt auf Kuba war und über die Humboldt schreibt, also den Zeitraum ungefähr 1800 bis 1830.
Nationalarchiv Kuba, 1802. Juan Luis de la Cuesta bittet um Versteigerung von 126 Negern beiderlei Geschlechts, untergebracht in den Hütten außerhalb der Stadtmauer, gekommen mit der englischen Fregatte Alice unter Kommando von Kapitän Sutter.
Der wohlhabende, politisch einflussreiche Sklavenhändler de la Cuesta war Humboldts Gastgeber. Durch diesen Kontakt habe der Wissenschaftler erst verstanden, was Sklaverei bedeutete, sagt Tobias Kraft. Humboldt sah, wie die Menschen vom Schiff verladen und verkauft, Familien auseinandergerissen wurden, die Sklaven auf den Feldern das Zuckerrohr schlagen mussten. Dokumente darüber liegen in den kubanischen Archiven.
Es gibt Quellen, die uns zum ersten Mal die Rolle von Juan Luis de la Cuesta vor Ort tatsächlich zeigen. Die zeigen, dass er ein, heute würde man sagen, akkreditierter Sklavenhändler war. Er hatte die Lizenz dazu, diese Art von Handel zu betreiben. Es gibt Einfuhrprotokolle, wann welche Schiffe in den Hafen von Mariel, also von Havanna, kommen mit Sklaven. Es gibt natürlich Protokolle über die Besitzverhältnisse im Umland von Havanna, wem welche Zuckerrohrplantagen gehörten, wie groß die waren, was wir darüber eigentlich konkret wissen können. Und diese historischen Quellen sind ja im Normalfall in der Zeit Handschriften, keine aufwendigen Druckerzeugnisse.
Die historischen Dokumente sind allerdings in einem so schlechten Zustand, dass sie in wenigen Jahren der Forschung nicht mehr zur Verfügung stehen könnten, befürchtet Tobias Kraft. Das habe mit dem Klima, der schlechten Ausstattung der Archive und fehlender Infrastruktur zu tun. Inhaltlich geht es in den historischen Quellen nicht nur um die damalige sozioökonomische Situation. Humboldt hat auch ganz andere wissenschaftliche Disziplinen auf Kuba beeinflusst. So erstellte der Bergbaufachmann bei seinem Besuch ein geologisch-mineralogisches Gutachten über die Bergregion Cerro del Guanabacoa und die bislang präziseste Karte der Insel. All dies trug ihm einen besonderen Titel ein, sagt Ottmar Ette.
Der Segundo Descubridor, der zweite Entdecker Kubas, das ist ein Ehrentitel, den Alexander von Humboldt im 19. Jahrhundert bekam. Entscheidend ist im Grunde, dass Alexander von Humboldt so eine Art Brücke zwischen der europäischen Aufklärung und der Entwicklung der Independencia, der Unabhängigkeit in den Amerikas ist.
Dr. Grisel Terron arbeitet auf kubanischer Seite im Projekt Humboldt Digital. Eigentlich hätte die Leiterin des Stadtarchivs in Havanna mit ihren Kolleginnen und Kollegen längst die Projektpartner in Berlin besuchen sollen. Das war wegen der Corona-Krise aber nicht möglich. Nach einer gemeinsamen Skype-Konferenz rückt sie die Verwendung des kubanischen Ehrentitels für Alexander von Humboldt ein wenig zurecht. Alexander von Humboldt wird auf Kuba als zweiter Entdecker angesehen. Das bedeutet, dass er Wichtiges zur kubanischen Geschichte, zum 19. Jahrhundert in Kuba beigetragen hat. Allerdings war Alexander von Humboldt in der wissenschaftlichen und akademischen Welt bekannt, aber nicht so sehr bei der Bevölkerung. Dieses Projekt wird dazu beitragen, sein Werk dort präsenter zu machen. In der allgemeinen Wahrnehmung ist er noch nicht so klar umrissen. Auch nicht, warum man ihn als zweiten Entdecker bezeichnet. Im deutsch-kubanischen Projekt Humboldt Digital geht es nicht nur darum, die Dokumente in digitaler Form zu sichern und der internationalen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. In einem zweiten Schritt sollen sie in einer digitalen Edition wissenschaftlich erschlossen werden. Die besondere Herausforderung bestehe darin, diese mit Blick auf die kubanischen Verhältnisse leicht zugänglich zu gestalten, sagt Tobias Kraft.
Bei der Frage, wie macht man eine digitale Edition? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, die mit einer mittleren technologischen Infrastruktur ausgestattet ist, also keiner guten, und in der die meisten Leute selbst ihre digitalen Editionen, selbst wenn sie Wissenschaftler sind, auf so einem Gerät sich anschauen müssen, weil sie keinen Laptop haben. Wir müssen digitale Editionen für mobile Geräte aufbauen und sie müssen einfach sein und schnell und beweglich.
Wie viele Dokumente insgesamt digitalisiert werden müssen, sei noch nicht absehbar, sagt Grisel Terron. Zwar gäbe es auf Kuba weitere Digitalisierungsprojekte, berichtet die Stadtarchivarin, doch dieses Vorhaben lege die Messlatte höher. Immerhin stehen die digitalen Geisteswissenschaften, eine im internationalen Sprachgebrauch als Digital Humanities bezeichnete junge Disziplin, in Kuba noch am Anfang. Niemand von uns beabsichtigt, Experte für die Humboldt-Werke zu werden. Wir wollen uns aber die nötigen Werkzeuge aneignen, um danach die digitalen Geisteswissenschaften auf andere Kontexte anzuwenden, mit denen das Büro des Stadthistorikers zu tun hat, das bisher aber eher einen punktuellen, nicht so transdisziplinären Blick hat. Das ist der größte Profit aus dem Projekt. Der Kuba-Experte Ottmar Ette hofft trotzdem, in den Archiven noch auf neue Erkenntnisse über Alexander von Humboldt zu stoßen.
Ich bin überzeugt davon, dass wir in Kuba noch fündig werden. Es ist schon so, dass es da zu einem sehr frühen Zeitpunkt, also sich bei Humboldt sehr gut auskennende kubanische Forscher gibt. In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es da schon wirklich herausragende Leute. Trotzdem glaube ich, dass es in den unterschiedlichen Archiven, die in einem mittlerweile jämmerlichen Zustand sind, Materialien gibt, die für die Humboldt-Forschung von ganz großer und entscheidender Bedeutung sind.
Humboldts auf Französisch verfasster politischer Essay lag lange Zeit in falscher englischer Übersetzung vor, erzählt Ottmar Ette. Ein Südstaatler habe die sklavereikritischen Bemerkungen durch solche ersetzt, die sie befürworteten, wogegen Humboldt öffentlich protestierte. Eigentlich hatte der Reformer bereits 1826 in seinem Essay empfohlen, den Handel mit Menschen schrittweise und friedlich zu beenden.
Die Insel Kuba mag eher als keine andere unter den Antillen dem großen Schiffbruche entgehen. Es zählt diese Insel 455.000 freie Menschen und 260.000 Sklaven. Durch Maßnahmen, welche menschenfreundlich und klug zugleich sind, mag sie die allmähliche Aufhebung der Sklaverei vorbereiten.
Doch Kuba war dafür noch nicht reif, so die Experten. Auch lange nach Humboldts Besuch mussten Sklaven auf den Zuckerrohrfeldern schuften. Erst als vorletzter lateinamerikanischer Staat schaffte die Karibikinsel die Sklaverei Anfang der 1880er Jahre ab.
Über das deutsch-kubanische Kooperationsprojekt Humboldt Digital berichtete Isabel Fandrich Lautenschläger.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften, auch als Podcast.
Es ist ein ideologisch geprägter Begriff, Antifa. Gemeint ist der antifaschistische Widerstand. Unter diesem Sammelbegriff werden inzwischen viele Gruppierungen zusammengefasst. Soziale, autonome und linksextreme Bewegungen. Die Geschichte der linken Protestbewegung und der Antifa in Deutschland reicht weit zurück. Und oft genug hat sich die Linke in Deutschland untereinander zerstritten und zerfleischt. Und trotz des gegenwärtigen Wiedererstarkens rechter, nationalistischer und völkischer Kräfte scheint sich da auch heute nicht viel geändert zu haben. Antifa, vom kommunistischen Gründungsmythos zum schillernden Protestsymbol. Ein Beitrag von Norbert Seitz.
Bei Tieren, bei Vögeln etwa, gibt es ein vergleichbares Phänomen. Wenn die männlichen Tiere während der Balz kein Weibchen finden, balzen sie irgendwann alles an. Steine, Zweige, Zaunpfähle, Schuhe. Sie sehen das Weibchen tatsächlich vor sich. So ähnlich brauchen die Guten die Bösen, die Teufelsaustreiber die Teufel, braucht die Antifa die Nazis.
So heftig polemisierte einmal die Schriftstellerin Sophie Dannenberg gegen jene jüngeren Gruppen im Lande, die ständig faschistisches Gras wachsen hörten. Ein Anlass fand sich noch immer, seit die sogenannte Antifa Ende der 1970er Jahre über den Kommunistischen Bund KB in lokalen und regionalen Zusammenschlüssen entstanden war. Sie wandten sich zunächst gegen braune Relikte und angeblich faschistoide Tendenzen in Staat und Gesellschaft, organisierten Kampagnen und Aufmärsche gegen Berufsverbote und Antiterrormaßnahmen. Oder zogen gegen Veranstaltungen rechtsextremistischer Kleinparteien wie der NPD, FAP oder den Republikanern zu Felde. Hin und wieder auch folkloristisch unterstützt vom Rock gegen Rechts, wie hier von Anna Loos und ihrer Gruppe Silly 2011 in Jena.
Der nächste Song, den wir spielen, den spielen wir für all die Politiker, die heute hier sind. Wir sind für ein Verbot der NPD und vielleicht gehen alle Politiker mal nach Hause in ihr Parteien-Wohnzimmer und sind einfach auch dafür. Feld! Kapitel!
Mit dem Antifaschismus bedienen sich die Gruppen und Szenen eines historisch weitgehend diskreditierten Kampfbegriffs. Strategisch ist er in der Weimarer Republik am unversöhnlichen Bruderkampf zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten gescheitert. In der DDR avancierte er danach zum Gründungsmythos, mit dem aber keine historische Wahrheit, sondern nur krude Propaganda im Kalten Krieg transportiert wurde.
Alle Welt weiß, dass die DDR der antifaschistische, antiimperialistische, sozialistische Staat deutscher Nation ist, in dem, getreu dem Geiste und den Buchstaben des Potsdamer Abkommens, der Faschismus mit der Wurzel ausgerottet worden ist.
Lautete die SED-Propaganda. Vulgärmarxistisch wurde der Faschismus aus der Kapitallogik abgeleitet. Der Wahnsinn des Judenmords, das Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus, ließ sich damit aber nicht deuten. Der Genozid passte nicht in die monokausalen Erklärungsschablonen der SED-Ideologen und ihrer Anhänger. Mit der Konsequenz, dass die Juden zwar als Opfer des Faschismus galten, aber nur unter vielen anderen Völkern. Dazu der Publizist Richard Herzinger.
Unter Faschismus wurde seit der Definition der Komintern, also der kommunistischen Internationale in den 30er Jahren, im Grunde alles subsumiert, was den Lauf des Sozialismus zum historischen Sieg aufhält. Also eigentlich wurde der Faschismus definiert, damals von Dimitrov, als die brutalste oder letzte repressivste Form der kapitalistischen Herrschaft.
Doch wenn der Faschismus die Endstufe des Kapitalismus darstellen sollte, dann hatte der Kommunismus mit dem Epochenbruch 1989 den welthistorisch dimensionierten Systemwettstreit offensichtlich verloren. Nicht aber für Teile der hiesigen Antifa-Kultur, die sich mit der Entstehung eines neu vereinten Deutschland erst recht auf den Plan gerufen sah, wie Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik anmerkt.
Die Ironie besteht darin, dass der Antifaschismus, die Idee der Antifa, nach 1990 erst so richtige fröhliche Urstände feiert. Das hatte zu tun mit tatsächlichen rassistischen, ja zum Teil ja faschistischen Tendenzen, die in vielen Morden an Migranten ihren Ausdruck fanden. Aber es hatte auch damit zu tun, dass eine Imagination von einem neuen antidemokratischen großen Deutschland im Raum war, gegen das man sich gewissermaßen antifaschistisch zur Wehr setzen musste.
Während in den 1980er Jahren die Antifa-Kultur vor allem von den Autonomen geprägt worden war, gab es in der Zeit danach etliche Umbrüche. Nils Schumacher von der Uni Hamburg schildert die weitere Entwicklung.
Charakteristisch war hier eigentlich die erhebliche Verbreiterung. Es entstand ein sehr buntes, sehr weites Spektrum, was bis zu den Autonomen reichte. Und auf der anderen Seite eben auch Jugendliche einbezog, die sich an der Welle der rassistischen Gewalt jener Zeit politisierten. Das war auch zu diesem Zeitpunkt schon keine reine Gegenbewegung mit einem Thema mehr. In den 2000er Jahren ist zum einen diese antifaschistische Bewegung zusammengebrochen oder hat sich stark verkleinert und zugleich entstanden in Form von Suchbewegungen auch neue Anschlusspunkte zu neuen Bewegungen und Konfliktfeldern, vor allem der Globalisierungsbewegung, während gleichzeitig der Zusammenbruch auch zu tun hatte mit Aspekten wie dem sogenannten Aufstand der Anständigen, also einer zivilgesellschaftlichen Mobilisierung größerer Kreise, die eben auch dieses Thema dann mit besetzt hat.
Ab 2014, 2015 richtet sich die Antifa-Kultur im Kampf gegen die Pegida-Bewegung und die AfD neu ein. Getragen von der Spannung zwischen rebellischer Inszenierung in den Städten und pragmatischer Ausrichtung vor Ort. Nils Schumacher resümiert.
Also man kann alles in allem hier kaum von einer kontinuierlichen Entwicklung sprechen. Typisch scheinen mir eher zu sein Zyklen, Brüche, Neuzusammensetzungen. Und ich würde dabei auch den Rekurs auf historische Traditionen nicht überbewerten.
Eher locker strukturierte autonome Strömungen der linken bis linksextremen Szene werden heute unter das Kürzel Antifa gefasst. Problematisch dabei ist häufig das Verhältnis zur Gewalt, weshalb etliche Untergruppen auch vom Verfassungsschutz observiert werden. Der Protest- und Bewegungsforscher Simon Theune von der TU Berlin macht Unterschiede.
Es gibt Gruppen, die militant agieren, die sagen, man muss sich dem Staat und dem Kapital entgegenstellen und Fanale schaffen, in denen der Widerstand sichtbar wird. Und es gibt andere Gruppen, die sehr pragmatisch in der Region, in der sie arbeiten, auch zum Teil in Bündnissen mit der CDU zusammen gegen Rechtsextremismus arbeiten. Und in dieser Bandbreite bewegt sich das Spektrum von antifaschistischen Gruppen in Deutschland.
Die linke Protestbewegung in Deutschland ist vielfältig ausgeprägt. Sie reicht vom Antiglobalisierungsprotest von Attac oder Occupy über Fridays for Future gegen den Klimawandel bis zu den Militanten, zum Beispiel dem Schwarzen Block, dessen Exzesse bei den Ausschreitungen gegen den G20-Gipfel in Hamburg die Republik bewegten. Doch welche jeweiligen Querverbindungen oder Kampfbündnisse gibt es von dort zu den Antifa-Gruppen?
Der G20-Gipfel wird ja in den letzten Tagen immer wieder vorgebracht als das Beispiel, wo die Antifa marodierend durch die Stadt gezogen ist. Ich glaube, auch das ist eine Fehlwahrnehmung. Wenn man sich anguckt, wie groß zum Beispiel bei der antikapitalistischen Demonstration der Schwarze Block war, überhaupt ist das Thema Globalisierung in antifaschistischen Gruppen in den letzten Jahren deutlich weniger relevant gewesen.
Simon Theune verweist auf die nützliche Recherchearbeit von Antifa-Gruppen, um Aktivitäten von rechtsterroristischen Tätern offenzulegen. Außerdem werde weiterhin gegen rechtsextreme Demonstrationen mobilisiert oder zur Solidarität mit migrantischen Initiativen aufgerufen.
Bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen gab es Antifa-Gruppen eher auf der Gegenseite zu finden, die problematisiert haben, dass eben bei diesen Protesten verschwörungsideologische Ideen verbreitet wurden, zum Teil auch rechtsnationalistische Ideen, rassistische Ideen, dass da rechtsextreme Akteure unterwegs waren.
Von der xenophoben NSU-Mordserie, dem Attentat auf Walter Lübcke, den Anschlägen von Halle und Hanau bis zur Unterwanderung der Bundeswehr, der Antifa scheinen die Themen an rechtsextremen Vorkommnissen nicht auszugehen. Umso mehr stoßen sich ihre Kritiker an der aus ihrer Sicht falschen, weil völlig überspitzten Kampfsymbolik. Demgegenüber gibt Protestforscher Nils Schumacher zu bedenken, dass zu viele Stereotypen ins Spiel kämen, wenn heute von Antifa oder dem Antifaschismus die Rede sei. Er geht aus
von einer politisch-sozialen Struktur von Gruppen und Szenen, die keinesfalls sonderlich einheitlich ist und eher zusammengehalten wird von einem offensiven, selbstmandatierten Grundverständnis, von dem Grundverständnis, mehr als nur gegen Nazis zu sein. Und wir sprechen von einem Symbolzusammenhang.
Aber gerade in der sogenannten Selbstmandatierung sehen Kritiker ein gravierendes Problem. Die Imaginierung des Faschismus auf bundesrepublikanischem Terrain hält zum Beispiel Albrecht von Lucke für einen Alarmismus am untauglichen Objekt. Hinter den neuerdings sich mehrenden Attacken auf Polizisten sieht er geradewegs eine Vulgarisierung der Antifa-Tradition mit zweifelhaften Konsequenzen.
Wenn der Faschismus zu einem Catch-all-Begriff wird, wenn also kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Demokratie und einem wirklichen faschistischen Staat, dann ist der Angriff auf die Demokratie als einen vermeintlichen, kaschierten Faschismus gerechtfertigt, denn er kann als antifaschistische Tat verbrämt werden.
Antifa, vom kommunistischen Gründungsmythos zum schillernden Protestsymbol. Das war ein Beitrag von Norbert Seitz. Die Alten werden auch immer jünger. Sie sind als Silver Surfer im Internet unterwegs. Sie wollen als zahlungskräftige Passagiere auf Weltreise gehen, wenn denn nicht die Corona-Pandemie das verhindern würde. Oder sie sind noch lange beruflich aktiv. Vielleicht auch, weil sie es finanziell müssen. Noch nie haben sich in Deutschland so viele Menschen auf die Rente vorbereitet wie jetzt. Die Babyboomer stehen vor dem Ruhestand. Wie wird die Generation 60 plus diesen Übergang gestalten? Welches sind ihre Wünsche und ihre Hoffnungen? Ein Beitrag von Ingeborg Breuer.
Ich habe im Januar aufgehört zu arbeiten und habe dann so gedacht, jetzt gucke ich erst mal, was kommt. Ja, und dann habe ich mich für eine ehrenamtliche Arbeit als Hospizhelferin ausbilden lassen.
Ich fühle mich noch nicht zum alten Eisen, sondern ich kann auch was tun, ich bin noch nützlich. Das Wichtigste aber für mich ist, ich werde noch gebraucht.
Ich fühle mich körperlich gut und mir macht die Arbeit richtig Spaß. So, und ich fühle mich in so einem körperlichen Zustand, wie auch geistig, auch sonst, dass ich denke, das könnte ich noch so ein bisschen länger machen.
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lang noch nicht Schluss.
Früher war der Eintritt in den Ruhestand nahezu gleichbedeutend mit dem Ausscheiden aus dem gesellschaftlichen Leben. Der Rentner werkelte in Haus oder Garten, versank in seinem Fernsehsessel und entkam allenfalls auf Kaffeefahrten seinem grauen Alltag. Heute dagegen ist von Kompetenzen und Potenzialen dieser Gruppe die Rede. Einer Gruppe, die immer größer wird. Denn die Babyboomer stehen an der Schwelle zum Rentenalter. Die Alterung der deutschen Bevölkerung wird sich damit noch einmal beschleunigen.
Also man kann davon ausgehen, dass ungefähr jetzt ab dem Jahr 2020 Pi mal Daumen 1 Million Menschen jedes Jahr ins Rentenalter wechseln werden. Wir haben im Moment haben wir da ein Verhältnis von 37 Personen im Rentenalter zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter. Und das wird sich so bis 2050 wird sich das deutlich so Richtung 50 Personen ungefähr im Rentenalter zu 100 im erwerbsfähigen Alter verschieben. Danach flacht sich das etwas ab, aber es wird auch bis 2060 noch weiter steigen.
In einer groß angelegten Studie Transition and Old Age Potential, Übergänge und Alterspotenziale, hat Forschungsgruppenleiter Dr. Andreas Mergenthaler mit seinem Team am Wiesbadener Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung die Lebensumstände der Älteren untersucht. Am vergangenen Donnerstag wurden die Ergebnisse der repräsentativen Studie auf einer Online-Pressekonferenz präsentiert. Von 2013 bis 2019 hatten die Wissenschaftler Menschen der Jahrgänge 1942 bis 1958 dreimal dazu befragt.
Wie praktisch ältere Menschen den Übergang in den Ruhestand gestalten, wie sie ihn erleben, wie sie sich auch an die Zeit auch danach anpassen. Das ist die eine Fragestellung, die wir mit der Studie vor allen Dingen verfolgen. Die andere Fragestellung bezieht sich eher auf die Potenziale, die ältere Menschen haben. Bei den Potenzialen stehen dann in erster Linie die Partizipation in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen im Vordergrund. Das ist zum einen die verlängerte Erwerbstätigkeit, zum anderen dann auch verschiedene Formen des Ehrenamts, also verschiedene Formen der freiwilligen Arbeit. Das klassische Ehrenamt im Verein ist da zu nennen, aber auch eher so informelle Formen, wie zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe, aber auch familiale Sorgearbeiten, also vor allen Dingen Pflegetätigkeit und Enkelbetreuung.
Seitdem die Politik die Möglichkeiten von Vorruhestand und Frühverrentung begrenzte, hat sich das Renteneintrittsalter nach oben verschoben. Nach den Daten der Deutschen Rentenversicherung liegt dieses aktuell durchschnittlich bei 64,1 Jahren für Frauen und bei 64 Jahren für Männer. Bezogen die Rentner und Rentnerinnen im Jahr 1960 durchschnittlich 10 Jahre Altersbezüge, sind es heute über 21 Jahre bei Frauen und 18 Jahre bei Männern. Über die Hälfte dieser Jahre können die Ruheständler noch mit guter gesundheitlicher Verfassung rechnen. Dr. Volker Zieler, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
Wir haben erfasst die gesundheitsbezogene Lebensqualität, also die subjektive Gesundheit, wenn die Menschen über sich selbst ihre Gesundheit einschätzen. Und die Menschen, die ich mir da jetzt angeschaut habe, die im Ruhestand sind, sind 66 bis 77 Jahre alt dann gewesen. Also das ist ein bestimmter Altersabschnitt, aber eben noch nicht dieses Alter, in dem starke chronische Erkrankungen eintreten. Das heißt, das bleibt relativ stabil über den Zeitverlauf hinweg, auch auf einem relativ hohen Niveau.
Allerdings nehmen die Einschränkungen im Bereich der sogenannten funktionalen Gesundheit mit zunehmendem Alter zu.
Also wenn man mal sich anguckt, sind die Menschen in der Lage, die Dinge, die sie tun möchten im Alltag, auch zu tun. Also zum Beispiel jetzt Treppen steigen, wenn sie mehrere Absätze der Treppe steigen müssen. Dann haben wir schon vor 3 Jahren bereits gesehen, dass je älter die Menschen werden, auch schon in diesem Untersuchungszeitraum, dass sie stärkere Einschränkungen haben. Die jüngere Gruppe, ungefähr 15% davon sagen, ja, das fällt mir sehr schwer. Ich bin sehr stark eingeschränkt dabei, ein paar Treppen hochzugehen. Und bei den Ältesten sind es schon 30%, über 30%.
Solche gesundheitlichen Einschränkungen sind allerdings abhängig von der Lebensführung wie auch dem Bildungsgrad der Befragten.
Je höher der Bildungsgrad ist, desto eher ist auch schon über den ganzen Lebensverlauf hinweg der ganze Lebensstil ein gesünderer. Also das geht im Bereich der Ernährung, der körperlichen Aktivität, aber auch bis hin zu Nutzung von präventiven Angeboten. Und das sehen wir auch, dass die niedrigste Bildungsgruppe die höchsten Einschränkungen in der funktionalen Gesundheit hat.
Zweifellos freuen sich viele im Ruhestand auf mehr Freizeit, eine selbstbestimmte Tagesgestaltung oder mehr Zeit mit Partner oder Partnerin.
Das war also schon eine schöne Sache, dieses Loswerden von dem Zwang der Arbeit.
Erinnert sich auch Bernhard M., Psychologe an einer Beratungsstelle für Schulabgänger, der mit 62 wegen einer Schwerbehinderung in den Ruhestand ging. Er genoss die neue Freiheit, plante den ganzen Garten neu, legte Gemüsehochbeete an, bis er allmählich merkte, dass auch die Gartenarbeit zur Routine wurde und damit ihren Reiz verlor. Er half bei der Betreuung der Enkelkinder mit und dann suchte er sich einige ziemlich anspruchsvolle Nebenjobs.
Für meinen früheren Arbeitgeber programmiere ich Datenbanken, eine ziemlich umfangreiche Arbeit. Ich betreue ein paar Websites und habe vor anderthalb Jahren eine größere Übersetzung aus dem Persischen angefangen, inzwischen beendet. Und wenn diese Anforderungen nicht da wären, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann den ganzen Tag vor dem Fernseher hänge oder sowas. Ne?
Seit gut 20 Jahren verzeichnen Wissenschaftler, dass die Zahl derer, die über das Rentenalter hinaus einer Erwerbstätigkeit nachgehen, steigt. Die Beschäftigungsquote im Rentenalter betrug in Deutschland im Jahr 2018 bei den Männern 10% und bei den Frauen 5%.
Im Bereich Erwerbstätigkeit ist in Deutschland ein ganz deutlicher Anstieg zu beobachten. Wenn man sich die Altersgruppen 65 plus anschaut, dass es doch einen regelrecht neuen Arbeitsmarkt gewissermaßen in diesem Alter entstanden ist, seit ungefähr, ich würde mal sagen, ungefähr 20 Jahren. Das ist bei Männern ausgeprägter als bei Frauen. Männer sind deutlich häufiger erwerbstätig als Frauen, auch in diesen Altersgruppen. Wir beobachten da sehr viel Teilzeitarbeit. Wir haben in unserer Studie ungefähr einen Schnitt von 15 bis 13 Wochenstunden, in dem die Menschen da halt noch erwerbstätig sind.
Aber was motiviert Menschen, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten? Ein wichtiger Grund ist natürlich, etwas zu den manchmal mageren Renten hinzuzuverdienen, vorzubeugen gegen Altersarmut. Aber nicht nur.
Das sind zum Teil finanzielle Anreize, aber häufiger werden tatsächlich individuelle Motive genannt. Also Freude an der Arbeit, Kontakt zu anderen Menschen, noch eine Herausforderung zu haben. Wir beobachten auch im weitesten Sinne so etwas wie Generativität, also praktisch die Weitergabe von Wissen und Erfahrung an jüngere Menschen, als ein Motiv, das auch im Altersverlauf auch häufiger genannt wird.
Aber auch jene, die keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen, ziehen sich immer seltener aus dem sozialen Leben zurück. Die jungen Alten heute sind aktiver und engagierter als in früheren Jahren, stellten die Wiesbadener Wissenschaftler fest. Traditionell gehört die Betreuung von Enkelkindern und die Pflege kranker Angehöriger zu den Sorgearbeiten älterer Menschen. Doch eine zunehmend wichtige Rolle spielt auch das freiwillige Engagement im öffentlichen Bereich, in einem Verein, einer Initiative oder im Rahmen von Nachbarschaftshilfe.
Für die letzten 3 Jahrzehnte können wir einen positiven Trend feststellen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Auf Basis der Daten des sozioökonomischen Panels sind die Engagementquoten in der Gesamtbevölkerung zwischen den Jahren 1990 und 2017 von rund 27% auf 32% gestiegen. Und gerade im Rentenalter hat es da starke Zuwächse gegeben.
Erläutert Frank Michel, wissenschaftlicher Mitarbeiter in Wiesbaden. Warum?
Die Gründe für diesen positiven Trend, ja, die beiden zentralen Faktoren, natürlich Gesundheit und Bildung. Hier kann man erfreulicherweise feststellen, dass sowohl die Gesundheits- als auch die Bildungsverläufe im Allgemeinen bei den älteren Menschen heute deutlich günstiger sind im Vergleich zu älteren Personen vor 20, 30 Jahren. Nicht zuletzt können wir auch einen normativen Wandel in der Gesellschaft erkennen. Es geht vor allen Dingen um die Einstellung zum Aktivsein, zum Produktivsein im Alter. Also auch hier hat es deutlich positive Entwicklung gegeben.
Allerdings verteilt sich auch das bürgerschaftliche Engagement nicht gleichmäßig über alle Ruhestandsgruppen.
Es sind eher Männer als Frauen und auch eher Jüngere als Ältere engagiert. Überwiegend sind diese Personen in guter oder sehr guter Gesundheit. Sie weisen einen hohen Bildungsgrad auf. Überwiegend sind es also eher Westdeutsche als Ostdeutsche, die engagiert sind. Des Weiteren zeigt sich, dass Ehrenamtliche in der Regel auch sozial sehr gut eingebunden sind.
Also die Umstellung, die war schon riesengroß.
Gisela V., Hausfrau, über die erste Zeit, als ihr Mann Karl-Heinz in Rente war.
Ich war zwar froh, dass er da war, aber der ganze Tagesablauf, Karl-Heinz konnte das nicht so nachvollziehen, wie ich das alles organisiere. Aber ich mache das ja halt jahrelang schon so, da habe ich mich nicht von abbringen lassen.
Es gibt natürlich dieses Bild, dieses Papa-Ante-Porters-Thema.
Der Klassiker sozusagen, wie Dr. Laura Konzelmann vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung erläutert.
Dass der Mann nach vielen Jahren der Erwerbstätigkeit nach Hause kommt und in Bereiche seiner Frau vordringt, in denen er vorher nicht unterwegs war. Das hängt also auch von der Erwerbskonstellation ab, die vorher im Paar bestand. Wenn die Frau vorher viele Jahre schon zu Hause war und er kommt dann in den Ruhestand hinzu, ist das eine andere Situation, als wenn beide gearbeitet haben und einer dann in den Ruhestand geht.
Mittlerweile hat aber die Zahl der Zweiverdienerpaare beträchtlich zugenommen. Immer mehr Männer wie auch Frauen sind bis zur Rente erwerbstätig. Und so stellt sich zunehmend die auch sozialpolitisch relevante Frage, ob und wie Paare gemeinschaftlich ihre Ruhestandsübergänge planen und gestalten. Allerdings, so Laura Konzelmann, ist der Partner im Durchschnitt 3,5 Jahre älter als die Partnerin.
Paare mit einem sehr großen Altersabstand werden es häufig wahrscheinlich nicht hinkriegen, das gemeinsam zu gestalten. Wohingegen Paare mit einem sehr, sehr geringen Altersabstand vielleicht gar nicht groß planen müssen, solange beide das gleiche reguläre Renteneintrittsalter haben und beide auch arbeiten wollen und können. Und für so Paare mit so einem moderaten Altersabstand, da gibt es dann durchaus die Möglichkeit, sich aufeinander so ein bisschen zuzubewegen. Also dass zum Beispiel der jüngere Partner, das ist ja dann häufiger die Frau, etwas früher aus dem Erwerbsleben aussteigt oder der ältere Partner länger verbleibt oder auch eine Kombination aus beidem.
Aber wie wichtig ist Paaren überhaupt der gemeinsame Einstieg in den Ruhestand?
Für ein Drittel der Paare ist es für beide gleichermaßen wichtig, das zusammen zu gestalten. Und bei einem weiteren Drittel ist es nur für einen wichtig oder für sie oder für ihn eben. Und beim letzten Drittel der Paare ist für keinen der beiden wichtig. Nun heißt wichtig nicht, dass ich das dann auch schaffe, aber selbst bei Paaren mit einem relativ großen Altersabstand findet man eben, dass trotz dieses großen Altersabstands es einen Unterschied macht, ob das eben beide wichtig finden, ob sie das diskutieren und dass das durchaus offensichtlich Möglichkeiten auch für diese Paare gibt, das umzusetzen.
Immer weniger, so ein Fazit der Wiesbadener Studie, fällt der Eintritt in den Ruhestand mit der Lebensphase Alter zusammen. Vielmehr verlängert sich oft das mittlere Lebensalter in die frühe Phase des Ruhestands hinein, in dem sozusagen produktive Rollen aus früheren Lebensabschnitten fortbestehen.
Wir sprechen von der hybriden Lebensphase, vor allen Dingen bei den Personen, die halt noch weiterhin erwerbstätig sind, die weiterhin noch relativ aktiv sozusagen auch noch in der Zivilgesellschaft etc. dann eben auch noch teilnehmen. Wir denken, dass sich der Eintritt in den Ruhestand nicht mehr wirklich mit der Altersphase, das ist es in den meisten Fällen definitiv nicht. Also dazu haben die Leute noch zu viele Potenziale, sind also zu fit.
Aber ist das Bild des fitten, aktiven, ja produktiven Alten nicht auch trügerisch? Werden da nicht jene stigmatisiert, die statt auf die Potenziale auf die Grenzen des Alters stoßen? Und drohen nicht die gerühmten Potenziale von Ruheständlern gerade angesichts der demografischen Alterung der Gesellschaft schnell zu der Forderung zu führen, dass die langlebigen, aktiven Silver Ager sich doch bitte noch gesellschaftlich nützlich machen sollten, statt unproduktiv ihre Dauerfreizeit zu genießen?
Es gibt da eine große Ambivalenz in diesem Begriff der Potenziale. Also einerseits ist es natürlich erstmal erfreulich, dass Menschen länger leben, dass sie auch länger gesünder leben, sich länger auch Gesundheit erfreuen und sich auch stärker dann eben an der Gesellschaft einfach partizipieren können. Andererseits ist es genau dieser Aspekt, dieses Normative, also praktisch eine gesellschaftliche Erwartung, die Älteren sind fit und jetzt sollen sie sich doch bitte einbringen. Das sehen wir nicht so, diesen normativen Aspekt. Wir versuchen eher, die sozusagen Wege aufzuzeigen, wie Ältere eine selbstbestimmte Ruhestandsphase verleben können. Ja, also im Sinne von, es gibt dort noch ein Potenzial, im Sinne von einer noch nicht wirklich genutzten Möglichkeit des Sich-Einbringens. Und wenn Menschen wollen und dies ihren Lebenszielen entspricht, dann sind auch Barrieren abzubauen, um es auch Älteren auch zu ermöglichen, das Ganze auch zu tun. Das ist eigentlich eher unsere Perspektive darauf.
Die Babyboomer gehen in Rente, wie die Generation 60 plus den Übergang in den Ruhestand gestalten will. Ein Beitrag von Ingeborg Breuer. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit den Jazz Facts und mit Michael Engelbrecht. Die Musik kam heute von der belgischen Pianistin Miriam Alter und ihrer neuen CD It Takes Two. Am Mikrofon war Carsten Schröder.